werden heute die große Krise sehen auf dem Weg ins verheißene Land. Der Herr hat sein Volk erlöst, er hat sein Volk gelehrt, er hat sie versorgt, er hat sie vorbereitet, trainiert für das verheißene Land, etwa 2 Jahre lang jetzt. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt sind sie an der Grenze zum verheißenen Land und der große Tag ist da. Und Gott gibt ihnen die Gelegenheit, dieses Land im Glauben einzunehmen, das einzunehmen, was Gott ihnen verheißen hat. Aber wir werden sehen, sie haben kläglich versagt. Und das ist keine Überraschung für uns. Krise hat sich schon in den letzten beiden Kapiteln angekündigt. Das Volk hat geweint und gemurrt wegen der lächerlichen Kleinigkeit. Oh, wir haben nur Manna zum Essen und kein Fleisch. Und Miriam und Aaron, die Geschwister von Mose, die sind eifersüchtig geworden, haben rebelliert. Und das Volk hatte seine Einstellung nicht geändert. Also lass uns ansehen, was passiert ist. Vers 1, Kapitel 13. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, alle Männer, die Häupter der Söhne Israel waren. 5. Mose im Kapitel 1, wenn wir da gerade die paar Seiten rüber surfen, da sehen wir, was genau passiert ist. 5. Mose Kapitel 1. Da haben wir Mose, der das Ganze nochmal erzählt, wie das gewesen ist und er so eine Ansprache an das Volk richtet. Sagt, wir brachen auf vom Horeb und zogen durch diese ganz große und schreckliche Wüste, im Vers 19 sind wir, die ihr gesehen habt auf dem Weg zum Gebirge der Amoriter, wie der Herr, unser Gott, es uns geboten hatte. Und wir kamen bis Kadesh Barnea, das ist an der Grenze zum verheißenen Land. Und ich sage zu euch, ihr seid bis zu dem Gebirge der Amoriter gekommen, das der Herr, unser Gott, uns gibt. Siehe, der Herr, dein Gott, hat das Land vor dir dahin gegeben. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Also Mose ermutigt das Volk hier, oder hat es ermutigt, das verheißene Land einzunehmen. Vers 22. Da tratet ihr alle zu mir und sagtet, lasst uns Männer vor uns hersenden, dass sie das Land für uns erkunden und uns Bericht erstatten über den Weg, auf dem wir hinaufziehen und über die Städte, zu denen wir kommen sollen. Und die Sache war gut in meinen Augen. Also wir sehen, das Ganze ging eigentlich vom Volk aus. Und dann, Mose war damit einverstanden, hat's gut gefunden. Und zurück in 4. Mose Kapitel 13 sehen wir, dass der Herr sagt, okay, zieht hinauf und so sollt ihr es machen, je ein Leiter für jeden der 12 Stämme Israels. Den Versen 4 bis 16 haben wir jetzt die Namen dieser Männer. Und die sind eigentlich nicht so interessant, weil am Ende unserer Bibelstunde werden die alle tot sein. Sei denn, irgendjemand hat Interesse daran, Grabsteine zu lesen. Die einzig wichtigen Namen dabei sind eigentlich im Vers 6. Der Kaleb, der Sohn Jefunes oder wie immer, es war der Franzose. Erinnert mich immer an den Louis Definé. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Kaleb, der Sohn Jefunes. Vers 6. Und der Hoshea im Vers 8. Für den Stamm Ephraim Hoshea, der Sohn des Nuns. Im Vers 16 lesen wir über ihn noch. Und Mose nannte Hoshea, den Sohn des Nun, Josua. Hoshea heißt so viel wie Rettung. Und wir können uns das vorstellen. Als Mose und Hoshea sich zum ersten Mal getroffen haben, dass Mose gesagt hat, hallo, ich bin der Mose. Hoshea hat gesagt, ich bin Hoshea, ich bin Errettung. Und Mose hat gesagt, nee, Jahwe ist Errettung. Jahoshua. Und dann hat er Josua geheißen. Jahwe ist Rettung oder Erlösung. Das ist auch der Name, den Jesus gehabt hat übrigens. Jesus im Neuen Testament ist dieser Name Josua im Alten Testament. Jahwe, der Herr, ist Errettung. Aber wie gesagt, das sind die beiden einzigen, an die wir uns noch erinnern. Der Kaleb und der Josua. Das sind die beiden Helden, an die wir uns erinnern. Alle anderen, die ganzen Weicheier, die ungläubig waren, die ängstlich waren, von denen kennt niemand den Namen, oder? Wer weiß, wer Shamua ist? Weil wir es gerade gelesen haben. Aber das ist immer so. Die Ängstlichen, die Zweifler, die Ungehorsamen, die sind noch nie in die Geschichte eingegangen. Die haben noch nie Geschichte geschrieben. Sind immer die, die große Dinge für Gott gewagt haben und die Gott für große Dinge vertraut haben. Das sind diejenigen, die Geschichte geschrieben haben. Wir denken an die Helden in der Bibel, an den David oder den Paulus. Oder auch diese großen Glaubenshelden. Hudson Taylor, der anfangs ja fast alleine diese Pionierarbeit, diese Missionararbeit getan hat und nach China ins Land hineingegangen ist. Oder George Müller, der dem Herrn einfach vertraut hat, dass er 2000 Waisenkinder versorgen wird, nur durch Gebet, nur Georg durch Glauben.
Georg Müller. Aus der Braunschweiger Gegend, soweit ich weiß.
Ja, der war Deutscher, ist aber dann ausgewandert nach England.
Bruder George.
Also der Georg Müller oder Martin Luther, der es gewagt hat, Gottes Kirche wieder zurückzurufen zu seinem Wort. Oder Dietrich Bonhoeffer, der im Vertrauen auf Gott es gewagt hat, mit dem Naziregime es aufzunehmen. Das sind die Leute, an die wir uns erinnern. Das sind die, die große Dinge gewagt haben, die dem Herrn vertraut haben. Das sind die Leute, die in die Geschichte eingehen. Aber nicht die Weicheier, die ungehorsam sind und ungläubig sind. Die haben noch nie Geschichte geschrieben. Lies mal weiter im Vers 17. Und Mose sandte sie, das Land Kanaan auszukundschaften, und sagte zu ihnen, zieht hier hinauf an die Südseite und steigt auf das Gebirge und seht das Land an, wie es beschaffen ist. Und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, ob es gering oder zahlreich ist. Und wie das Land ist, in dem es wohnt. Ob es gut oder schlecht ist und wie die Städte sind, in denen es wohnt, ob es in Lagern oder Festungen wohnt und wie das Land ist, ob es fett oder mager ist, ob Bäume darin sind oder nicht. Und seid mutig und nehmt etwas von der Frucht des Landes. Die Tage aber waren die Tage der ersten Trauben, also es war gerade Erntezeit. Die Ausleger sind sich uneins, ob das hier ein Fehler war, das Land auszukundschaften. Gott hat ihnen eigentlich die ganzen Informationen schon vorher gegeben. Wir werden sehen, sie haben immer sehr viel Neues rausgefunden. Die ganzen Stämme, die dort gewohnt haben, das hat Gott ihnen schon im 2. Mose gesagt. Und er hat ihnen auch schon gesagt, dass es ein gutes Land ist, ein Land, wo Milch und Honig fließen. Und Gott hat ihnen die Verheißung gegeben, dass er es ihnen geben wird. Also wozu was noch nötig ist, auszukundschaften. Wir wandeln doch alle im Glauben und nicht im Schauen, wie es im 2. Korinther heißt. War es falsch? War es ein Akt von Unglaube, die Kundschafter auszusenden? Ich persönlich weiß nicht. Ich denke, es hängt von den Motiven ab. Gott hat ihnen gesagt, ja, tu das. Ich glaube, von Gottes Seite her war es ein Test, die Motive ihres Herzens offenbar zu machen. Aber ist es falsch, wenn wir eine Situation mit unserem Verstand betrachten und Informationen einholen, bevor wir Schritte im Glauben machen? Nein, ich glaube nicht. Gott hat uns nicht berufen, naiv zu sein. Gott hat uns einen Verstand gegeben und den dürfen wir auch gebrauchen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir offene Augen haben. Na, für Verlobte ist es gut, Ehevorbereitung zu machen, selbst wenn der Herr schon zu ihnen gesprochen hat, dass sie heiraten sollen. Aber es ist trotzdem gut, das Land auszukundschaften, sozusagen. Bisschen Informationen zu kriegen, worauf man sich einlässt, andere Personen kennenzulernen. Kann sich Probleme ersparen, man kann sich Dinge erleichtern, wenn man die Informationen kennt. Und so ist es auch, wenn man in den Krieg zieht. Es hilft, wenn man das Terrain, das Land kennt. Aber es ist falsch, wenn man es mit dem Motiv tut, in die Richtung, na schauen wir mal und dann entscheiden wir uns, ob wir Gottes Willen tun wollen oder nicht. Na dann ist es falsch. Und wir sehen hier das Ausspähen des Landes. Das war nicht deswegen, dass das Volk bestimmen sollte, ob sie es einnehmen wollen oder nicht. Nicht mal, ob sie es einnehmen können oder nicht. Das war nicht die Frage hier. Gott hat schon klar gesprochen, dass es sein Wille war, ihnen dieses Land zu geben und dass er sie befähigen wird, das Land einzunehmen. Und da müssen wir vorsichtig sein. Na, dass wir nicht eine Liste machen von Pro und Contra, von Vorteilen und Nachteilen und meinen Fähigkeiten und den Hindernissen und dann danach alleine beurteilen, ob wir das machen können oder ob wir es nicht machen. Wenn wir Dinge nur menschlich betrachten, dann kann uns das oft abhalten, Schritte im Glauben zu machen. Es ist wahrscheinlich so, dass Gott uns meistens Dinge gibt, die uns zu hoch sind, für die wir nicht fähig sind, die wir in uns selbst unmöglich schaffen können. Und er tut es, dass er die Ehre bekommt. Dass Menschen, wenn sie sehen, was Gott durch uns tut, dass sie nicht sagen, boah, guck mal, der ist toll, sondern sie sagen, Wahnsinn, Gott ist gut, dass er ihn gebraucht. Gott ist wirklich lebendig. Und auch für uns, dass wir nicht stolz werden und sagen, hey, guck mal, was ich für den Herrn gemacht habe, sondern dass wir einfach sagen, Gott ist so gnädig, Gott ist so gut. Und er hat uns gesagt, was er tun will. Wir haben darauf vertraut und wir haben Wunder erlebt. Gott hat's vollbracht. Also wir brauchen auch da Ausgewogenheit. Ja, wir sollen unseren Verstand gebrauchen. Wir dürfen die Risiken und Hindernisse kennenlernen. Aber das Ausschlaggebende ist allein Gottes Wort. Wenn Gott sagt, tu's, dann tu's. Mach einen Schritt im Glauben. Sag nicht, ich bin nicht fähig, das zu tun. Oder ich habe nicht die Finanzen. Oder wir sind zu wenige. Wir schaffen das nicht. Gott wird uns in unserem persönlichen Leben, uns als Familien, auch uns als Gemeinde, immer wieder herausfordern, Schritte im Glauben zu tun. Uns Dinge zu geben, die wir angehen sollen, die unsere Ressourcen bei Weitem übersteigen. Aber wenn Gott klar gesprochen hat, dann vertraue ihm. Und geh es an, im Vertrauen auf ihn. Nimm ein dieses Land, was er dir geben will. Vers 21 lesen wir weiter. Und sie zogen hinauf und kundschafteten das Land aus, von der Wüste Zin bis Rehob, von wo man nach Hamat geht. Und sie zogen an der Südseite hinauf und kamen bis Hebron, und dort waren Ahiman, Sheshai und Talmai, die Söhne Enaks. Das waren Riesen, werden wir gleich später sehen. Hebron aber war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. Hebron, das war der Ort, wo die Stammväter begraben waren. Abraham und Isaak und Jakob und auch Josef. Und es ist interessant, dass Mose uns hier berichtet, dass in Ägypten war eine geheime Stadt. Das war eine Stadt, wo sich der Pharao zurückziehen konnte. Wo die meisten nicht wussten, wo diese Stadt ist, die auch bewacht worden ist. Nur die Familie und die engsten Vertrauten, die haben diese Stadt gekannt, die vor allem die überhaupt gibt. Die wurde erst, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber erst zu unserer Zeit, in der neueren Zeit, entdeckt. Frage, die ich habe, woher hat Mose gewusst, wann diese Stadt erbaut wurde? Irgendwer eine Vermutung? Genau, Mose ist als Sohn des Pharaos aufgewachsen. Und wahrscheinlich war er dort, in dieser Stadt. Hat die Stadt kennengelernt und wusste, wo sie ist. Hat vielleicht in der Bibliothek des Pharao mal gelesen, abends bei Kerzenschein. Und hat davon gelesen, wann diese Stadt gebaut wurde.
Oder sie wurde zu seiner Zeit gebaut.
Auf jeden Fall kannte er sie. Es ist deswegen interessant, weil die Bibelkritiker sagen, Mose hat nicht die 5 Bücher Mose geschrieben. Ja, dann habe aber ich die Frage, welcher andere Israelit hatte diese Insider-Information? Ich glaube, es kommt nur einer in Frage. Es kommt nur Mose in Frage, wie die Bibel das sagt. Gut, da war er ja dort, oder von den Stammvätern, weiß ich jetzt nicht.
Wahrscheinlich.
Aber das war ja keine geheime Sache, ne?
Aber die wurde ja auch dann von den Juden gebaut, diese Stadt, genau. Zoan, oder? Also jetzt nicht
wegen der Bibel, aber einfach nur so.
Also wenn Hebron 7 Jahre vor Zoan gebaut wurde, Hebron gab es schon, als Abraham dort war. Also gehe ich mal davon aus, dass dieses Zoan auch früher gebaut wurde, jetzt ohne das konkrete Datum zu kennen.
Vor Abraham?
Nee, nicht vor Abraham, aber zu der Zeit. Damals. Sie kamen bis in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinranke mit nur einer Traube ab und trugen sie zu zweit an einer Stange, auch Granatäpfel und Feigen. Diesen Ort nannte man Tal Eschkol, heißt Traube.
Eine einzige Traube?
Wegen der Traube. Ja, vielleicht war es auch eine Rebe. Eine einzige Rebe. Auf jeden Fall war das ein ganz tolles Ding. Und man nannte es Eschkol, wegen der Traube, die die Söhne Israel dort abgeschnitten hatten. Und sie kehrten am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes zurück. Es war genauso, wie Gott es verheißen hat. War ein gutes Land. Eine Rebe, die so groß ist, dass zwei Männer sie tragen müssen. Das war in der Tat ein fruchtbares Land, ein gutes Land. Vers 26. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran nach Kadesch. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über und das ist seine Frucht. Hey, genauso wie Gott es verheißen hat. Es ist ein gutes Land. Es ist ein Land, das gut ist für Viehzucht und für Ackerbau. Die hätten begeistert sein sollen. Mann, es ist genau so, wie Gott es gesagt hat. Seht her, guck mal die Trauben an und die Früchte, die wir mitgebracht haben. Schaut mal an, womit Gott uns segnen will. Preis dem Herrn, lass uns das Land einnehmen, was der Herr uns versprochen hat. Jedoch, im Vers 28 lesen wir weiter. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Und die Hethiter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Es gibt Riesen dort, die Söhne Enaks. Goliath war so ein Riese. Nach der Beschreibung, die wir dort haben, war der Goliath so um die 2,93 Meter groß. 2,93 Meter, habe ich 3 Meter gesagt? 2,93 Meter.
3 Meter groß. Wie diese Decke.
Also es gibt Riesen dort und befestigte Städte und dann wohnen all diese Völker dort. Und im Vers 30, und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lass uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und das mag rein menschlich betrachtet auch so gewesen sein. Vers 32. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Oh nee. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Na, jetzt übertreiben sie ein bisschen. Also ist das Land, die Bewohner frisst, das war eine glatte Lüge. Und übertreiben ein bisschen. Gott hat sie in das Land gebracht, das er ihnen versprochen hat. Und sie haben es ausgekundschaftet und das Land war gut, wie der Herr es gesagt hat. Und dann sagen sie, allerdings. Wie kann man das sagen? Allerdings. Gott hat uns verheißen, das Land zu geben. Es ist so, wie er gesagt hat. Allerdings. Das war das falsche Wort. Falsche Wort, wenn Gott uns was verspricht. Wenn Gott uns Anweisungen gibt, dann gibt es kein Allerdings. Diese 10 Kundschafter, die haben Gott vergessen. Die haben die Riesen gesehen, die haben die Festungen gesehen, die haben die Völker gesehen, die dort gewohnt haben. Und sie haben Angst bekommen. und Zweifel bekommen, und wir werden sehen, sie haben das ganze Volk zum Unglauben verleitet. Kontrast, der Kaleb hier. Kaleb hatte dasselbe gesehen. Dieselben Riesen, dieselben Festungen, dieselben Völker, die dort gewohnt haben. Aber Kaleb hat über die Festungen und über die Riesen hinausgeschaut. Auf den Herrn. Und er hat sich auf seine Verheißung gestützt. Und er sagt dem Volk, hey, der Herr hat uns das Land gegeben. Also, lasst uns raufziehen. Wir werden es sicher einnehmen. Es kommt wieder mal alles auf die Perspektive an. Das sind sie, die nur auf sich selbst geschaut haben, auf ihre Schwachheit und auf ihre Umstände, die ganzen Probleme, die auf dem Weg sind, die nur das Materielle, das Sichtbare gesehen haben. Und die haben gesagt, die sind Riesen und wir Heuschrecken. Aber Kaleb, im Gegensatz dazu, er hat über diese materielle, sichtbare Welt hinausgeschaut. Und er wusste, es gibt eine geistliche Welt. Und er wusste, es gibt einen Gott, der mit uns ist. Und er hat in Jesaja 40, 22 gesagt, er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde. Er thront über dem Kreis der Erde. Dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, die Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts anheimgibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleich macht. Hey, wir haben einen Gott, der ist mit uns. Und im Vergleich zu ihm sind alle Bewohner, seien es Riesen oder sonstige Leute, die sind wie Heuschrecken in seinen Augen. Und der Kaleb, der hatte Zuversicht. Und er hatte Frieden im Glauben. Alles eine Frage der Perspektive. Als die Krieger Israels im 1. Samuel 17 den Riesen Goliath sahen, da haben sie sich gefürchtet. Und sie waren niedergeschlagen und keiner von ihnen hat es gewagt, mit ihm zu kämpfen. Aber dann kommt der David daher und er sagt, wer ist dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und dann sagt er im 1. Samuel 17, Verse 45 bis 47 zu Goliath, dem Riesen, du kommst mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert, ich aber komme zu dir in dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und wir kennen die Geschichte, wie er David mit einem einzigen Stein den Goliath erledigt hat und ihm den Kopf abgehauen hat und großen Sieg errungen hat für Israel. Oder denkt an 2. Könige 6. Diese Bibelstelle, wo der König von Aram gegen den König von Israel in den Krieg zieht. Aber der Herr hat dem Propheten Elisa die Pläne verraten, die Kriegspläne des Königs von Aram. Und er hat sie dann dem König von Israel weitererzählt. Das hat den König von Aram beunruhigt. Und er hat gedacht, es war ein Spion dort bei Israel. Aber die Leute haben gesagt, nee, es ist kein Spion, sondern der Herr verrät dem Propheten Elisa, was du in deinem Schlafzimmer redest. Verrät deine Pläne. Und dann haben die Aramäer sich aufgemacht und haben diese Stadt belagert, wo Elisa drin war. 2. Könige 6, Verse 14 bis 17. Er sandte Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Ganzen Heerschaden Gottes. Und dann hat Elisa gebetet und der Herr hat dieses ganze Heer der Aramäer mit Blindheit geschlagen. Und die haben die geradewegs nach Samaria geführt, in die Hauptstadt von Israel. Und dieses Heer hat dort eine große Demütigung erlebt. Oder denkt an Jonathan, der mit seinem Waffenträger allein einen Wachtposten der Philister aufgerieben hat. Gesagt hat, Herr, wenn der Herr mit uns ist und er will, dass wir hochziehen, dann wird uns auch Sieg geben. Oder Gideon, der mit seinen 300 Mann dieses Riesenheer der Midianiter besiegt hat. Alles eine Frage der Perspektive. In Römer 8, Vers 31 heißt es, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Gute Frage, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde und allem, was existiert. Alles mit einem Wort in Existenz gesprochen. Wenn er für uns ist, dann wer gegen uns? Was sind die Riesen oder die Festungen, die Probleme in deinem Leben? Vielleicht fühlst du dich wie eine Heuschrecke. Richte deine Augen weg von dir selbst und von deinen Problemen auf den Herrn. Und das ändert die Perspektive. Hab Glauben und Vertrauen auf Gott. Und geh vorwärts, nimm das Land ein, was er dir verheißen hat. Wenn Gott was zu deinem Herzen gesprochen hat, dann mach einen Schritt im Glauben. Nimm das Land ein. Wenn Gott mit dir ist, dann wer kann gegen dich sein? Das verheißene Land ist bildlich gesprochen dieses siegreiche Leben in Jesus, das wir haben. Gott hat auch uns Verheißungen gegeben. Ich lese mal ein paar vor. Römer 6,14 zum Beispiel. Da heißt es, denn die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Oder 1. Korinther 10. Da heißt es, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Oder Epheser 2, Vers 10 spricht davon, dass der Herr Werke für uns hat, Dinge zu tun, Projekte, wenn wir so sagen wollen, die er im Voraus für uns bereitet hat. Gott hat schon Land für uns, das wir einnehmen sollen. Galater 5 spricht über die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Hat Gott uns verheißen. Oder Philipper 4 spricht von diesem Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Hebräerbrief spricht davon, dass wir in seine Ruhe eingehen können. Wer ist derjenige, der in dieses Land der Ruhe eingeht? Sind die, die Gott vertrauen. Sehe, dieses siegreiche Leben in Christus, dieses verheißene Land bildlich für uns, das ist kein Leben ohne Schwierigkeiten oder ohne Probleme oder ohne Versuchungen. Nee, das ist ganz normal. Es gehört zum Leben dazu. Jeder Mensch wird Probleme haben auf seinem Weg, Schicksalsschläge dann und wann, schwierige Zeiten durchmachen. Das ist normal. Es gehört zum Leben. Und wenn Gott dir was aufs Herz legt, dich so etwas beruft, dann können wir damit rechnen, dass da Festungen am Weg sein werden und vielleicht Riesen im Weg stehen werden. Ob das jetzt Widerstand von Menschen ist, vielleicht diese tollen Entmutiger, die wir so gern haben, die sagen, ah, es wird eh nie funktionieren, das schaffst du doch nie. Das ist viel zu groß. Oder geistlichen Widerstand, finanzielle Probleme. Siegreiche Leben ist kein Leben ohne Kampf. Das verheißene Land, in das sie hineinziehen, ist ein Land des Kampfes. Das ist, wo der Kampf ist. Aber was der Herr tun will, ist das, was er im Psalm 23 gesagt hat. Wo er gesagt hat, ich bereite dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Das ist, was Gott tun will. Im Angesicht deiner Feinde. Du bist im Kampf mit deinem Schwert und im Kampf und plötzlich Schnitzel, Sauerbraten und du drehst dich um und da ist diese Tafel und der Herr sagt, komm, setz dich hin, ruh dich aus, iss und trink im Angesicht deiner Feinde. Siegreiche Leben ist, wo wir dem Herrn vertrauen, wo wir ruhen im Herrn, wo wir ihm gehorsam sind und uns ihm zur Verfügung stellen und dann einfach zusehen dürfen, wie er sein Werk in uns vollbringt und sein Werk durch uns vollbringt. Wir wollen uns nicht abhalten lassen oder zurückhalten lassen von Hindernissen, die auf unserem Weg sind, auf dem der Herr uns führt. Na, wir sehen hier eine Situation und zwei komplett unterschiedliche Reaktionen. Die eine ist eine Reaktion des Unglaubens und des Zweifels und der Rebellion. Und dann auf der anderen Seite sehen wir den Kaleb, der vertraut und er glaubt und er ist gehorsam und er rechnet mit dem Herrn. Und du kannst es beobachten, du kannst in ein und derselben Situation zwei Menschen sehen. Und der eine ist voller Angst und voller Zweifel und voller Depressionen und der andere preist im Herrn und er hat Frieden und er hat Freude im Herrn. Der eine wird besiegt von seinen Umständen, der andere besiegt seine Umstände. Der eine, der ist untätig und fruchtlos, weil er so ängstlich ist und so deprimiert und der andere, der schreibt Geschichte, weil er das Land einnimmt, was der Herr ihm geben will und baut Reich Gottes. Ist alles eine Frage der Einstellung. Alles eine Frage, wem wir vertrauen, mit wem wir rechnen, wen wir fürchten. Ob wir uns selbst fürchten oder Menschen oder Umstände oder ob wir den Herrn fürchten. Kaleb war voll Zuversicht hier. Er hat gesagt, kommt, lasst uns das Land einnehmen. Wir werden später noch dazukommen irgendwann, aber wer weiß, warum der Kaleb gebetet hat, als Josua das Land verteilt hat. Weiß es irgendwer?
Er wusste, wo er schon hin wollte.
Kaleb hat um Hebron gebetet. Um dieses Bergland, dort, wo die Riesen gewohnt haben. Ich mag den Kaleb. Das war ein richtiger Mann. Hebron, gib mir Hebron. Die Stadt der Riesen, das Land der Schwierigkeiten. Kaleb war noch immer ein Mann mit seinen 85 Jahren, die er damals war. Und er wird dort sagen in Josua, ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Kaleb hat gelernt, dass Schwierigkeiten, dass Herausforderungen ein Segen vom Herrn sind. Das sind die Dinge, die uns stark machen. Das sind die Dinge, die uns geistlich jung halten und geistlich fit halten. Abhängig vom Herrn, auf unseren Knien, ihm vertrauen. Kaleb hat die Lektion gelernt und er hat gesagt, Leute, gib mir mit meinen 85 Jahren, ich will hinaufziehen. Ich will die Stadt der Riesen, die Stadt der Schwierigkeiten einnehmen, Herausforderungen annehmen. Das Leben im Glauben ist ein Abenteuer, ist eine Herausforderung, unser Leben mit Gott. Und der Kaleb hat erfahren, wie cool das ist. Und er hat darum gebeten, Herr, gib mir mehr Herausforderungen. Und Herr, bin mir sicher, der hat Abenteuer erlebt. Und wir wissen, dass er das Land eingenommen hat. Ich mag den Kaleb. Ich möchte mal so sein mit 85, wenn ich je so alt werde. Aber noch immer so voller Tatendrang und voll Vertrauen auf den Herrn. Und ich möchte zurückschauen können auf mein Leben und sagen können, ja, ich habe Land eingenommen, ich habe dem Herrn vertraut, ich habe Abenteuer erlebt mit dem Herrn. Der Herr hat Wunder getan. Und ich konnte es erleben. Das ist ein Leben, was sich zu leben lohnt. Nicht die Weicheier, die rumsitzen und jammern und Angst haben und sich nicht trauen, die erleben keine Abenteuer mit Gott. Wir sehen es auch im Neuen Testament, die Jünger. Ich denke an die Geschichte in Markus 6, wo Jesus die Jünger ins Boot schickt und sagt, fahrt hinüber auf die andere Seite. Und er schickt sie geradewegs in einen Sturm hinein. Schwierigkeiten. Wind bläst ihnen entgegen. Aber die Jünger waren treu. Die haben 6-8 Stunden lang haben sie gerudert und Jesus hat gesagt, wir werden hinüberfahren aufs andere Ufer. Haben nicht aufgegeben. Sind im Glauben dran geblieben. Und sie haben Wunder erlebt. Zuerst ist Jesus auf dem Wasser zu ihnen gekommen. Dann hatte der Petrus so eine kleine Erfahrung, wo er selbst ein bisschen auf dem Wasser rumlaufen durfte. Und dann stieg Jesus ins Boot rein. Und sobald Jesus reinstieg, war es total ruhig. Sturm war gestillt. Und noch was anderes ist passiert. Sobald Jesus war im Boot und sie waren sofort auf der anderen Seite, von der Mitte des Sees gleich auf der anderen Seite. Jesus hat das vollbracht, was sie nicht geschafft haben. Jesus hat ein Wunder getan. Hey, das war begeisternd, das war ein Abenteuer. Und dann sind sie niedergefallen vor Jesus und haben gesagt, wahrlich, du bist der Sohn Gottes. haben eine neue Offenbarung von Jesus bekommen, haben Jesus besser kennengelernt. Und darum geht es in unserem Leben. Darum geht's, wenn wir Schritte im Glauben machen und wenn Gott uns Herausforderungen schenkt und es zulässt. Das ist, warum Gott es macht. Weil er will, dass wir durchgehen im Vertrauen auf ihn und Abenteuer erleben mit ihm, seine Hand erleben in unserem Leben und dass wir ihn besser kennenlernen. Deswegen lässt Gott es zu. Ich mag Kaleb. Was für ein Kontrast diese 10 anderen Spione hier waren. Die waren ungläubig, die haben rebelliert. Genau. Und sie sind gestorben. Lohn der Sünde ist der Tod. Ist immer so. Und das Traurige ist, sie sind nicht nur selbst gestorben, sondern sie haben auch andere mit in den Tod gerissen. Haben das Volk zum Unglauben und zur Rebellion verleitet und war ein riesiges Begräbnis. Nächsten 40 Jahre. Kapitel 14, Vers 1. Da sehen wir das. Die Kundschafter kommen zurück, sagen, oh, wir können das Land nicht einnehmen, das sind Riesen und es frisst uns auf und wir sind wie Heuschrecken. Und im Vers 14, Kapitel 14, Vers 1, da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israels murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren, in die Sklaverei? Und sie sagten einem zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. War eine Reaktion des Unglaubens. Ziemlich hart, was sie hier Gott vorwerfen. Werfen Gott hier vor, grausam zu sein. Gott hat uns in dieses Land gebracht, damit unsere Kinder da sterben, umgebracht werden. Ziehen hier wirklich Gottes Charakter in den Dreck. Und sie rebellieren. Lass uns neue Leiter wählen, die uns zurückführen nach Ägypten in die Sklaverei. War so toll dort. Lass uns zurückgehen in die Welt. Ägypten ist ein Bild für die Welt. Lass uns zurückgehen in die Welt. Das Leben mit Jesus ist nicht ganz das, was wir erwartet haben. Wir haben gedacht, der Herr bedient uns und wir werden immer reich und schön sein und gesund und so wie der Prediger mir das versprochen hat von dieser Glaubensgemeinde, wo ich mich bekehrt habe. Und jetzt finde ich heraus, das Leben mit Jesus ist ein Kampf. Das ist voller Herausforderungen. Nur es ist leicht, in der Welt zu leben. Es ist leichter, nach meinem Fleisch zu leben. Einfach so dahin zu treiben im Fluss dieser Welt und der von Satan geleitet wird, wie der Epheserbrief im Kapitel 2 uns sagt. Lass uns zurückgehen in die Welt. Lieber mit dem Strom schwimmen als gegen den Strom. Ist nicht so, wie wir es erwartet haben, diese Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wir dachten, das Leben im Glauben ist einfach und bequem. Lass uns zurückgehen. Reaktion ist so lächerlich. Nach all dem, was sie gesehen haben. Sitzen die jetzt an der Grenze zum verheißenen Land, wo die Kundschafter zurückkommen und sagen, das Land ist gut, es ist schön, so wie Gott es verheißen hat. Gott hat Wort gehalten. So lächerlich nach all dem, was sie erlebt haben. Haben diese Plagen gesehen in Ägypten, wie Gott sie mit machtvoller Hand befreit hat und das Passa. Blut an den Türpfosten und der Racheengel ist vorübergegangen an ihnen. Und dann hat der Herr sie erlöst und sie sind ausgezogen. Sie sind an dieses Meer gestoßen und Gott hat das Meer gespalten und sie sind durch das Meer hindurchgezogen. Und diese Feuersäule und Wolkensäule, die vor ihnen herging. Und dann hat Gott sie versorgt auf wunderbare Art und Weise. Wasser, das aus dem Felsen hinausgekommen ist. Manna, das jeden Tag da war. Die Wachteln, die er ihnen herzugeweht hat. So verrückt, dass sie jetzt sagen, lass uns zurückgehen. Wir können das Land nicht einnehmen, nach all dem, was sie erlebt haben. Ist aber so typisch für uns Menschen. Wir tendieren dazu, zu vergessen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir alle so ein stille Zeitheft führen, wo wir die Dinge aufschreiben, die wir mit Gott erleben. Und wo wir dann in so Zeiten, wo wir Zweifel haben oder wo wir uns angegriffen fühlen, wo wir zurückgehen können und sagen können, nee, guck mal, das hat Gott getan in meinem Leben. Und ich weiß, wir alle haben Wunder erlebt mit Gott. Wir alle haben schon große Dinge mit ihm erlebt. Und haben erlebt, wie er uns gebraucht hat und wie er uns Sieg geschenkt hat in Situationen, die unsere Ressourcen bei Weitem übersteigen. Und wo wir immer aus- und einwussten und dann boah, ist er hergekommen und hat uns Sieg geschenkt und wir haben Land eingenommen für ihn. Wir müssen uns erinnern an diese Dinge. Nicht vergessen. Vers 5. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Mose war der mit der flachen Nase, daran hat man den erkannt. Der ist immer wieder auf sein Angesicht gefallen. Lesen wir immer wieder. War ein Zeichen für Bitte, um Erbarmen ausgeschrien, ist vor Gott gelegen. Vers 6, und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jefune, der Franzose, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn. So fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Also Mose und Aaron fallen auf ihr Angesicht, schreien um Erbarmen, Fürbitte. Und Kaleb und Josua versuchen nochmal das Volk zu überzeugen. Sagen, habt doch keine Angst. Denn der Herr ist mit uns. Wir können es einnehmen. Die werden unser Brot sein. Das ist was, die werden uns stark machen. Schwierigkeiten sind Gelegenheiten zu wachsen. Das sind Dinge, die uns nähern geistig, die uns stark machen. Und sie versuchen, dieses Volk nochmal umzustimmen. Aber im Vers 10, und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Ja, Menschen, die nach dem Fleisch leben, die werden nicht gerne herausgefordert von solchen, die im Glauben leben wollen. Weiter im Vers 10, da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten? Und wie lange sollen sie mir nicht glauben? Bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe. Und ich will es mit der Pest schlagen und es austilgen. Und ich will dich zu einer Nation machen, größer und stärker als sie. Römer 14 sagt uns, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und in Hebräer 11 lernen wir, dass ohne Glauben es unmöglich ist, ihm, das heißt Gott, wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott war nicht happy mit diesem Volk. Und er sagt zu Mose, lass mich das Volk auslöschen und ich mach dich zu einer größeren, zu einer neuen Nation. Es war eine große Versuchung für Mose. Mose hatte dieses Volk satt. Seit sie ausgezogen sind, die letzten 2 Jahre haben sie sich ständig beschwert und gemurrt und jetzt stehen sie gerade da mit Steinen in ihren Händen, wollen ihn steinigen. Weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Hätte vielleicht gesagt, ja, keine schlechte Idee. Komisch, dass ich nicht früher dran gedacht habe. Herr, ja, mach das doch. Dann bin ich das Volk los und mach mich zu einem Volk. Ist klasse, dann werden die Kinder mal in der Kinderstunde singen. Vater Mose hat viele Kinder. Viele Kinder hat Vater Mose. Dann bin ich der große Stammvater. Aber Vers 13... Mose sagte zu dem Herrn, dann werden es die Ägypter hören, denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte heraufgeführt. Und man wird es den Bewohnern dieses Landes sagen. Sie haben gehört, dass du, Herr, in der Mitte dieses Volkes bist und der Herr, und dass du, Herr, danke, Auge in Auge dich sehen lässt und dass deine Wolke über ihnen steht, und du in einer Wolkensäule vor ihnen hergehst, bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Und wenn du dieses Volk wie einen Mann tötest, werden die Nationen, die die Kunde von dir gehört haben, sagen, weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen zugeschworen hatte. Darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. Und nun möge sich doch die Macht des Herrn groß erweisen, so wie du geredet hast, als du sprachst, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, die Schuld und der Schuld und Treubuch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt die Schuld der Väter Heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade und so wie du diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Mose war ein großartiger Mann. Er fällt hier auf sein Angesicht und tut Fürbitte für sein Volk und erinnert Gott an seinen Ruf. Sagt, Herr, wenn du jetzt dieses Volk auslöscht, dann werden die Völker sagen, du hast das nicht hineinbringen können. Und erinnert Gott an seinen Bund mit seinem Volk und erinnert Gott an seinen Charakter. Herr, du hast mir doch damals, wo du mich in die Felsspalte gestellt hast und vorübergezogen bist und deinen Namen, deinen Charakter ausgerufen hast, du hast doch gesagt, dass du barmherzig bist und treu, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Mose war ein großartiger Mann. Mose ist ein Bild für Jesus in diesem hier. Mose hatte das wahre Herz eines Hirten. Wir haben das schon mal im 2. Mose gesehen, in einer ähnlichen Situation, wo er eingetreten ist und wo er gewillt war zu sterben, um des Volkes willen. Mose war einer, der nicht das Seine gesucht hat. Und ich mag das, Mose war einer, der Leidenschaft hatte für Gott, für seine Herrlichkeit. Herr, nein! Herr, segne nicht mich, sondern segne das Volk, weil das bringt dir größere Ehre, weil, Herr, wenn du die jetzt vernichtest, dann werden die Völker sagen, du hast sie nicht hineinbringen können. O Herr, das ist deine Ehre, deine Herrlichkeit, das ist das, was mir am Herzen brennt. Ich will sehen, dass du geehrt wirst, dass du verherrlicht wirst. Und weil Mose dieses Herz hatte für die Ehre Gottes, weil das sein höchstes Anliegen war, Gott ein Segen zu sein. Deswegen war er ein Segen für die Menschen. So wie Jesus. Als Jesus über seinen Dienst über die Erde geredet hat, hat er nicht davon gesprochen, was für ein großer Segen er für die Menschen war. Sondern er hat zum Vater gesagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Weil er das getan hat, weil er ein Segen war für Gott, war er automatisch auch ein Segen für die Menschen. Und das muss unser Herz sein. Ein Segen zu sein, zuallererst für Gott und ihn zu ehren. Diese Leidenschaft für seine Herrlichkeit. Dann werden wir auch ein Segen sein für unsere Mitmenschen. Vers 20, und der Herr sprach, ich habe vergeben nach deinem Wort. Wow, das Gebet hat gewirkt. Und es war nicht so sehr, dass Mose Gott umstimmen musste und Gottes Meinung oder Herz ändern musste. Gott ist heilig und Gott ist gerecht. Und weil er heilig und gerecht ist, muss er Sünde richten und muss Sünde strafen. Aber Gott ist auch gnädig und Gott ist auch barmherzig und Gott will vergeben. Und er sucht Menschen, die in den Riss treten. Irgendwo später heißt es mal vom Herrn, dass er gesagt hat, ich habe jemanden gesucht, der in den Riss tritt für dieses Land, aber ich habe niemanden gefunden. Und dann wurde Jerusalem zerstört. Das ist Jeremia in irgendeinem Propheten, glaube ich. Jesaja. Weiß nicht genau, aber es ist in der Bibel. Gott sucht Fürbitter, die in den Riss treten. Mose ist hier auch ein Bild für Jesus. Jesus ist der, der für uns in den Riss getreten ist. Der unsere Schuld getragen hat, diese Strafe für uns oder unsere Strafe auf sich genommen hat. Preis bezahlt hat für unsere Sünde. Damit Gott uns nicht richten muss. Unsere Sünde ist gerichtet in Jesus. Sondern damit wir Segen haben und dass Gott gnädig und barmherzig sein kann zu uns. Und wir wissen, Jesus tritt jetzt gerade ein beim Vater für uns. Mose ist hier ein Bild für Jesus. Jesaja 59, Vers 16. Das ist offiziell. Großartige Reaktion von Mose. Das ist nicht unsere natürliche Reaktion, wenn Menschen gegen uns sündigen oder gesündigt haben. Dass wir auf unser Angesicht fallen und und für sie beten um Erbarmen und Herr, segne sie. Ist vielleicht eine Herausforderung für uns. Nächstes Mal, wenn uns jemand verletzt hat oder uns jemand Unrecht angetan hat. Nicht schlecht zu reden über ihn oder zornig zu werden, sondern wirklich vor Gott zu gehen und zu sagen, Gott segne ihn doch. Segne ihn. Der Herr sucht nach Menschen, die in den Riss treten, für andere. Sodass er nicht richten muss, sondern dass er Gnade zeigen kann und vergeben kann und segnen kann. Und wer weiß, was passieren wird, wenn wir mehr so beten würden. Was für Wunder wir sehen würden, wie Gott Menschen verändert. Wenn wir mehr so beten würden. Herr, ich weiß, er hat mir Unrecht angetan, aber rechne sie mit an. Herr, sondern segne ihn. Vers 21 sehen wir noch. Der Herr sprach, ich habe vergeben nach deinem Wort, jedoch so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Es gibt noch immer Züchtigung. Sünde hat immer negative Konsequenzen. Und Ungläubige können nicht in das Land der Ruhe eingehen. Hebräerbrief ist das Kommentar für uns dazu. Hebräerbrief 3, Verse 18 und 19. Da heißt es, welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Vers 24, aber meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, werde ich in dieses Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Kaleb hatte einen anderen Geist. Im Timotheusbrief sagt uns der Herr, dass Gott uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben hat, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Kaleb hatte einen anderen Geist. Und er, der Glauben hatte, der gehorsam war, er wird dieses Land besitzen. Vers 25, die Amalekiter aber und die Kanaaniter wohnen in der Ebene. Morgen wendet euch und brecht auf zur Wüste, in der Richtung zum Schilfmeer. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, wie lange soll es mit dieser bösen Gemeinde weitergehen, dass sie gegen mich murrt? Das Murren der Söhne Israel, womit sie gegen mich gemurrt haben, habe ich gehört. Und gegen den Herrn gemurrt, nicht gegen Mose oder die Leiter, es war der Herr. Sage zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn ich es nicht so mit euch machen werde, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. In der Wüste sollen eure Leichen fallen. Ja, eure Gemusterten nach eurer ganzen Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, niemals sollt ihr in das Land kommen, in dem ich euch wohnen zu lassen, ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, außer Kaleb, der Sohn des Jephunne, der Franzose, und Josua, der Sohn des Nun. Und eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie werden zur Beute werden, sie will ich hineinbringen, und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verworfen habt. Ihr aber, eure Leichen sollen in der Wüste fallen, und eure Kinder sollen 40 Jahre lang in der Wüste Hirten sein und eure Hurereien tragen, bis eure Leiber in der Wüste umkommen. Sehen wir wieder mal ein Beispiel, dass niemand allein sündigt. Kinder leiden an den Konsequenzen der Rebellion ihrer Eltern, und auch Kaleb muss sie diese Hausaufgabe, diese Sonderaufgabe mitmachen und 40 Jahre lang in der Wüste rumrennen. Nach der Zahl der Tage, die ihr das Land ausgekundschaftet habt, 40 Tage, je einen Tag für ein Jahr, soll es 40 Jahre lang eure Sünden tragen, und es sollt erkennen, wer es ist, nein, was es ist, wenn ich mich abwende. 40 Jahre für jeden Tag, den sie ausgekundschaftet haben. 2 Jahre waren sie schon unterwegs, nochmal 38, insgesamt 40. Ich, der Herr, habe es geredet. Wenn ich das nicht tun werde an dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich zusammengerottet hat, in dieser Wüste sollen sie umkommen und dort sollen sie sterben. Ist ziemlich krass hier. Gott hat ihr Gebet erhört. Erinnert euch noch, am Anfang haben sie gebetet, ach, wären wir doch in der Wüste gestorben? Wären wir doch umgekommen? Gott sagt, okay. In der Wüste sollen eure Leiber fallen. Wegen euren Unglauben, wegen eurer Rebellion, euren Ungehorsam könnt ihr nicht hineingehen. Aber die Kinder, von denen ihr gesagt habt, der Herr wird sie umbringen in dem Land, die werden reinkommen und die werden das Land besitzen. Ganz schön krass, ne? Manchmal kann das so sein mit Unglauben, dass Unglaube unsere Ängste dann wirklich zur Realität macht. Wir so Angst haben, ich habe so Angst, den Job zu verlieren. So Angst, gefeuert zu werden. Und dann machen sie sich so viel Sorgen und dass sie überhaupt keinen Kopf mehr haben zum Arbeiten und dann werden sie gefeuert. Oder Leute, die sagen, ich werde nie eine Frau bekommen oder nie einen Mann bekommen. Und dann sind sie so gestresst, dass sie sich so komisch verhalten dem anderen Geschlecht gegenüber, dass sie keinen Mann bekommen, weil weil sie einfach strange sind. Ist schon hart hier, ne? Sie haben gesagt, auch werden unsere Leibe in der Wüste gefallen. Die ganze Angst und Unglaube und Zweifel und das ist genau das, was passiert ist. Vers 36. Und die Männer, die Mose ausgesandt hatte, das Land auszukundschaften, und die zurückgekehrten und die ganze Gemeinde gegen ihn zum Murren verleitet hatten, indem sie ein böses Gerede über das Land aufbrachten, diese Männer, die ein böses Gerede über das Land aufgebracht hatten, starben durch eine Plage vor dem Herrn. Todesurteil über die Ungläubigen. Die einen gleich, die Spione, die rebellisch waren und das Volk verleitet haben, und alle anderen, 20 Jahren und darüber, alle, die das Land hätten einnehmen können. Die nächsten 40 Jahre. Lohn der Sünde ist der Tod. Folge von Unglauben ist, dass wir innerlich absterben. Wüste ist die Konsequenz von Unglauben und Ungehorsam. Vers 38, aber Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Franzose, der Sohn des Jephunne, blieb am Leben von jenen Männern, die ausgezogen waren, um das Land auszukundschaften. Gott hat hier einen Unterschied gemacht. Und als Mose diese Worte zu allen Söhnen Israel redete, trauerte das Volk sehr. Aber es war keine echte Trauer. Es war keine Trauer zur Buße. Es gibt zwei Arten von Trauer. Es kann uns einfach leid tun, die Konsequenzen, die Züchtigung von Gott, oder uns kann die Sünde leid tun. Und echte Buße ist, wenn wir wirklich umkehren. Aber dieses Volk war weiter rebellisch. Im nächsten Vers lesen wir, und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf, um auf die Höhe des Gebirges hinaufzuziehen, und sagten, hier sind wir und wollen an den Ort hinaufziehen, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Aber Mose sagte, warum denn übertretet ihr den Befehl des Herrn schon wieder? Es wird euch nicht gelingen, zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht vor euren Feinden geschlagen werdet. Denn die Amalekiter und die Kanaaniter stehen euch dort gegenüber, und ihr werdet durchs Schwert fallen. Weil ihr euch von der Nachfolge des Herrn abgewandt habt, wird der Herr nicht mit euch sein. Seht ihr, worauf es ankommt? Ist nicht so sehr, dass wir unser Ding drehen und sagen, Herr, sei du mit uns, sondern umgekehrt, dass wir mit dem Herrn sind. Herr, was willst du tun? Wir folgen dir nach. Vers 44, doch sie waren so vermessen, auf die Höhe des Gebirges hinaufzuziehen. Aber die Lade des Herrn und Mose wichen nicht aus der Mitte des Lagers. Da kamen die Amalekiter und die Kanaaniter, die auf jenem Gebirge wohnten, herab und schlugen und versprengten sie bis nach Horma. Haben sie aus eigener Kraft, ohne dem Herrn, versucht. Und wir wissen, Johannes 15, Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr was tun, wie viel? Nichts. Absolut nichts. Es ist gut, Schritte im Glauben zu tun, auf Gottes Wort, aber nie gegen Gottes Wort. Haben hier versucht, ihre eigene Sache durchzudrücken. Kapitel, wo wir sehr viel lernen können. Wo wir lernen können, dass wir dem Herrn vertrauen und dass wir ihn suchen. Vertrauen auf ihn, Land einnehmen. Ich glaube auch eine Ermutigung für uns, einander zu ermutigen und nicht entmutigen, so wie die Spione das mit dem Volk getan haben. Es ist so leicht, wir haben so oft die Tendenz, das Negative zu sehen und so diese Einstellung, das klappt doch eh nie. Und wie wir es denn das schaffen? Lass uns darauf bedacht sein, einander zu ermutigen. Nicht zu entmutigen. Entmutigungen gibt es schon genug in der Welt. Und wir haben auch ein Riesenvorbild, was Fürbitte bewirken kann. Lass uns auch solche sein, die füreinander eintreten. So wie Mose das getan hat für das Volk. Und lass uns lernen, dass wir nicht dieselben Fehler machen, wie dieses Volk und ungehorsam und rebellisch sind. Sondern wie Kaleb. Die sagen, Herr, wir vertrauen dir. Und du bist der, der deine Verheißungen wahrmachen wird. Und der uns das Land geben wird, was er uns verheißen hat. Lass uns beten. Herr, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Wir danken dir für diese wunderbaren Vorbilder im Glauben, die wir in diesem Kapitel sehen konnten. Kaleb und den Josua und Mose. Wir danken dir aber auch für die negativen Vorbilder. Wir bitten dich, dass wir davon lernen. Wir bitten dich, mach du uns zu Menschen, die dir vertrauen und die dir bedingungslos hingegeben sind, die deinen Willen tun wollen und die Leidenschaft haben für dich, für deine Herrlichkeit. Verherrliche du dich durch uns, Herr. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.